Doch, schon. Also unsere Rechnungen zeigen das durchaus, weil man beginnt ja niedrig bei einem Preis von 35 Euro pro Tonne CO2, erhöht den dann schrittweise. Aber wichtig ist, dass dann heute auch die Anreize gegeben werden. Genau wie in der Schweiz kann man diese Klimaprämie rückerstatten pro Kopf. 100 Euro sind hier genannt, aber das Wichtige in der Schweiz ist auch, das haben wir uns genau angeschaut, es ist deswegen erfolgreich, weil parallel die energetische Gebäudesanierung unterstützt wird und gerade im Wärmesektor da enorm was passiert ist und es sich überhaupt nicht mehr lohnt, auf Öl- oder Gasheizungen zu setzen, sondern dann wirklich umzustellen auch auf erneuerbare Energien, Wärmepumpe und diese ganzen Lösungen plus eben komplette Einsparung von Energie im Gebäudebereich. Und daran erkennt man auch in Schweden und überall, wo man CO2-Preise hat, es ist eingebettet in andere Maßnahmen. Und gleichzeitig in Schweden beispielsweise wurden andere unliebsame Steuern gesenkt. Das hat die Bürger besänftigt. Dann gibt es auch keine Spaltung. Dann gibt es volle Unterstützung. Also nochmal, das Gute muss man weniger stark belasten und das Schlechte stärker bepreisen. Und dann schafft man auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung.
Herr Krischer, nun da stehen ja quasi im Augenblick, werden ja zwei Hebel oder zwei Maßnahmen vor allem diskutiert, um, wenn es um die CO2-Bepreisung geht, einmal den Emissionshandel, also den Handel mit Verschmutzungsrechten, dass der auch auf Verkehr und Wohnungssektor ausgeweitet wird, oder eben die Einführung einer Steuer. Was ist denn aus Ihrer Sicht da der sinnvollere Weg?
Also wir haben ja das Problem, dass halt viele Jahre nichts gemacht worden ist und wir jetzt unter einem Handlungsdruck stehen. Und deshalb finde ich, muss jedes Instrument, über das man redet, muss die Anforderung erfüllen, dass es schnell umsetzbar ist, weil wir uns einfach eine jahrelange Diskussion nicht mehr leisten können. Und über die Ausweitung des Emissionshandels, ob national oder auf europäischer Ebene, das sind alles theoretisch ganz tolle Sachen. Nur man muss sich einfach darüber im Klaren sein, das wird Jahre dauern, das umzusetzen. Da müssen unglaublich viele Detailfragen gelöst werden. Deshalb bin ich der absoluten Auffassung, man muss hier eine CO2-Komponente im Rahmen vorhandener Energiesteuern einführen. Das lässt sich relativ leicht machen. Das kann eine Bundesregierung mit einer Parlamentsmehrheit in kürzester Zeit umsetzen. Und dann haben wir die entsprechenden Anreize. Man kann ja dann gerne darüber nachdenken, ob man in zukünftigen Jahren das europäisch weiterentwickelt. Aber ich finde, es ist jetzt einfach der Punkt, dass wir handeln müssen. Aber damit muss auch klar sein, und da bin ich völlig bei Frau Kempfert, dass alles nützt überhaupt nichts, einen CO2-Preis einzuführen, wenn wir nicht das ganze andere Maßnahmenpaket da rummachen. Das ist natürlich die Anreize schaffen für die Menschen. Da gehört aber auch dazu, dass wir erneuerbare Energien weiter konsequent ausbauen. Das findet im Moment auch nicht im nötigen Maß statt. Weil wir müssen ja irgendwo die Energie herholen, die muss CO2-frei sein, die muss umweltverträglich sein. Und wenn wir da nicht die entsprechenden Maßnahmen auch voranbringen, dann geht das auch nichts. Das ist natürlich dann auch der Kohleausstieg. All diese Dinge gehören zusammen. Nur dann macht ein CO2-Preis Sinn. Ich glaube nicht, und das ist im Moment meine große Sorge, dass die alleinige Fokussierung auf den CO2-Preis wieder zu so einem Solitär führt, der am Ende nicht die nötigen Wirkung oder sogar die falschen Wirkungen erzielt.
Sagt Oliver Krischer von den Grünen. Gerade in der Union gibt es ja eher Sympathie für eine Ausweitung des Emissionshandels. Da sagt Herr Krischer, aber das dauert ja unglaublich lange, bis das dann umgesetzt werden kann. Warum will die Union trotzdem oder neigt eher dem Emissionshandel zu?
Ich spreche nicht von einer Ausweitung des Emissionshandels, sondern von der Etablierung eines nationalen Emissionshandels für Wärme und Verkehr. Und da sagen die Wirtschaftsweisen, das ist für den Klimaschutz das beste Instrument, weil wir punktgenau die Ziele erreichen können. Es ist ein CO2-Deckel, an dem man nicht vorbeikommt. Die Frage bei der Steuer ist, da kommen Einnahmen rein. Es geht uns aber ja nicht um den Bundeshaushalt, sondern um den Klimaschutz. Aber die klimapolitische Wirkung, die ist nicht belegt. Als wir die Ökosteuer seinerzeit bei Rot-Grün hatten, die hat Geld in die Rentenkasse gebracht, aber die umweltpolitischen Ziele nicht erreicht. Deshalb finde ich, beantwortet sich nicht von selbst die Frage, warum das diesmal klappen sollte. Deshalb haben wir viel Sympathie für einen Emissionshandel. Aber klar ist, das darf nicht heißen, eine Verteilung auf St. Nimmerlein. Deshalb muss jetzt geklärt werden, wie das zeitnah umgesetzt werden könnte. Da ist ja nicht der Gedanke, dass quasi der Autofahrer oder der Hausbesitzer mit Zertifikaten handeln sollte, sondern man setzt an diejenigen, zum Beispiel die Raffinerien, die die Stoffe in Verkehr bringen. Man rechnet mit etwa 100 Beteiligten in Deutschland. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, die vernünftig umgesetzt werden kann. Das muss jetzt geklärt werden. Die klimapolitische Wirkung ist der Grund, warum wir viel Sympathie dafür haben.
Mhm. Frau Käfer, ganz kurz, vielleicht können Sie das nochmal erklären, weil zum Beispiel hat Berthold Voss uns geschrieben, er hat gesagt, ob er nochmal erläutern kann, wie der Zertifikatehandel in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft und auch Wohnen funktionieren soll.
Ja, also man hat ja einen Emissionsrechtehandel in Europa für Energie und Industrie. Da kann man mal kurz erklären, wie der funktioniert. Es gibt eine maximale Menge an Emissionszertifikaten, die unter den Beteiligten gehandelt wird. Und manche haben wenig Emissionen und brauchen auch wenig Zertifikate, können diese verkaufen. Und andere brauchen haben hohe Emissionen und brauchen diese Zertifikate und kaufen die dann. Und so funktioniert das und da entsteht ein CO2-Preis in der optimalen Theoriewelt. Allerdings in der Praxis gibt es eben große Unsicherheiten und auch Nicht-Optimalitäten, weil gerade auch in Europa man beobachtet hat, es wurden zu viele Zertifikate zugeteilt. Der Preis ist dann in nahezu null gegangen, hat überhaupt gar keine Lenkungswirkung erzielt. Es gab viel Lobby-Einfluss, es gibt sehr hohe Transaktionskosten und all das spricht auch in Deutschland dagegen, dass man jetzt kurzfristig einen solchen Handel jetzt für Mineralölunternehmen oder Raffinerien und Heizbetreiber einführt, die dann auch in der Anzahl sehr begrenzt sind. Es gibt Marktmacht. Es gibt die Gefahr, dass der CO2-Preis doppelt aufgeschlagen wird. Das hat man bei den Energieunternehmen auch gehabt. Das heißt, am Ende wird es noch viel teurer. Bei der CO2-Abgabe, die man direkt staatlich einführt, hat man damit eine bessere Kontrolle und kann dann auch besser kontrollieren, inwieweit man jetzt hier nicht diese ausufernden Preise hat. Und gerade bei diesem sensiblen Thema würde ich sehr stark davon abraten, diesen Emissionshandel einzuführen.
Darf ich da kurz was dazu sagen? Also ich möchte dem widersprechen. Es kommt sowohl bei der Steuer als auch beim Emissionshandel darauf an, dass man den Rahmen richtig setzt. Da bin ich völlig d'accord. Aber die Frage stellt sich ja mindestens so bei der Steuer. Dort sagen die Wirtschaftsweisen, das ist übrigens das einzige Gutachten, die die beiden Modelle gegenüberstellt. In ihrem Gutachten, Frau Kempfert, wird ja nur die Wirkung der Steuer untersucht. Die vergleichen beide. Und sagen, die Problematik bei der Steuer ist, man erhebt eine Steuer, stellt dann fest, wie damals bei Rot-Grün, Sie haben es selber gesagt seinerzeit, die Wirkung wird nicht erreicht, muss dann nachsteuern und möglicherweise eine höhere Steuer beschließen. Da sagen die Wirtschaftsweisen, das würde die Glaubwürdigkeit dieses Systems beschädigen und die brauchen wir, um es gut vermitteln zu können. Und deshalb spricht viel dafür, ein klares Mengenziel zu machen und es umzusetzen. Ein weiteres Argument ist, es ist Musik drin in der EU. Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass sie im Bereich Wärme und Verkehr ebenfalls eine Bepreisung vorschlagen wird. Und wenn wir es national über einen Zertifikatehandel vorangehen, dann ist es einfacher, das später an die europäische Ebene anzudocken, wie wenn wir jetzt den Weg über eine Steuer gehen würden.
Herr Jung, noch ganz kurz, Herr Krischer, ganz kurz, unsere Studie betrachtet das auch. Wir hatten jetzt erstmal nur eine vorläufige Version der Presse vorgestellt, das kommt auch noch. Mhm. Ein wichtiges Argument ist noch, gerade im Verkehrssektor haben wir sehr hohe Vermeidungskosten. Das heißt, wir werden CO2-Preise von über 180 Euro pro Tonne CO2 sehen. Das heißt, der Benzinpreis klettert mal eben auf 2 Euro pro Liter. Das müssen Sie einfach den Leuten auch dazu erklären, wenn Sie sagen, Emissionshandel, das klingt so abstrakt, da ist irgendwo ein CO2-Preis. Wir wissen sehr genau aus der Theorie, dann wird es richtig teuer.
Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle...
Ich finde ehrlich gesagt, wenn Sie das System, das höre ich jetzt so zum ersten Mal, so klar aus der Union, dass das favorisiert wird. Aber das bedeutet, dass wir eine längere Diskussion werden führen müssen. Dass ein solches System gibt es in ganz Europa noch nicht. Das heißt, wir sind alle wieder 2-3 Jahre älter, bis das umgesetzt wird. Das ist die Erfahrung, das ist die Realität in einer Demokratie. Das ist auch nicht schlimm, aber das ist bei neuen, komplexen Systemen das Problem. Und Frau Kempfert hat gerade richtig beschrieben, Wir haben die negativen Erfahrungen mit dem vorhandenen Emissionshandel. Ich habe nur den Eindruck, gerade aus dem, was Sie erläutert hat, Sie meiden das Wort Steuer oder Bepreisung wie der Teufel das Weihwasser, dass Sie das irgendwie nicht sagen. Aber am Ende ist das, was Sie vorschlagen, genau dasselbe, nur dass der Preis völlig unkalkulierbar ist und entweder hoch und tief sein und sich niemand am Ende darauf einstellen kann. Das kann man bei Unternehmen und Industrie vielleicht noch machen, wie wir es heute haben. Aber ich finde das ehrlich gesagt unverantwortlich Menschen gegenüber, die mit ihren Preisen kalkulieren müssen, die zur Arbeit fahren müssen, die ihre Wohnung dämmen müssen. Und da, glaube ich, braucht es eine Verlässlichkeit. Und am Ende ist es auch völlig egal, ob der durch die in den Emissionshandel erzielten Einnahmen oder eine CO2-Bepreisung oder Steuer, wie man das auch immer nennen will, ob das zurückverteilt wird. Das Geld ist am Ende das Gleiche und den Namen, den man da gibt. Und da, finde ich, hat Ihr Vorschlag nur Nachteile. Das kann man sich in der Theorie gut überlegen, aber in der Praxis der Lebenswirklichkeit wird es wieder dazu führen, dass wir am Ende keinen wirksamen Klimaschutz haben.
Also es ist ja, wenn ich das sagen darf, es ist ja nicht mein Vorschlag, sondern es ist der Ratschlag der Wirtschaftsweisen. Und natürlich muss man bei diesem System überlegen, wie man die Lenkungswirkung sicherstellt. Deshalb sprechen die ja auch über einen Mindestpreis. Man muss sehen, wie eine Verteuerung, die unerwünscht wäre in diesem Maße, wie man der entgegentreten kann. Da sprechen die Wirtschaftsweisen von der Möglichkeit eines Höchstpreises. Und dann im Übrigen zeigt es auch, dass die Wege zwar unterschiedlich sind, dass es aber zwischen den beiden Wegen keinen Glaubenskrieg gibt, sondern dass es möglicherweise sogar Verbindungslinien kriegt. Das Entscheidende, ich hatte es vorher gesagt, es darf nicht über Jahre gehen, nicht St. Nimmerlein, sondern wir müssen jetzt klären, wie sowas zeitnah umgesetzt wird.
Aber es hat doch wahnsinnig hohe Transaktionskosten.
Frau Kempfert, darf ich trotzdem kurz den Kreis erweitern, weil Herr Rolf Müller aus Neunkirchen ist schon lange in der Leitung. Herr Müller, Ihr Beitrag bitte.
Ja, guten Morgen. Ich möchte zu bedenken geben, dass die bisherige Energie- und Klimapolitik uns schon die höchsten Strompreise in Europa gebracht hat, vielleicht sogar in der Welt. Jetzt sollen zusätzliche Steuern erfunden werden zur Belastung der Bürger und unserer Industrie. Und das Ganze auf der Grundlage umstrittener CO2-Theorien, die nicht erklären können, warum es Klimawandel schon immer gibt, seit Jahrtausenden ohne Industrie, ohne Autos, ohne Heizung. Ich vermute verborgene politische und wirtschaftliche Motive, die sich nicht offen und demokratisch vertreten und diskutieren lassen. Wir haben zum Beispiel noch eines vielleicht, eine Zahl, über die man sich keine Gedanken gemacht hat. Der Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, die Klimapolitik wird 1 Billion kosten. Das heißt für einen vierköpfigen Haushalt 50.000 Euro. Ich glaube, hier sind wir auf einem wahnsinnigen Weg. Das geht einfach nicht.
Klare Worte von Herrn Müller aus Neunkirchen. Vielen Dank dafür. Das würde ich nochmal weiterreichen an die Politik. Also der Vorwurf, dass man letztlich versucht, jetzt über Klimaschutz sozusagen mehr Geld einzutreiben für den Staat.
Ja, also da kann man ja nur ganz einfach eine Antwort drauf geben. Also wenn wir nicht handeln würden, wird uns das ein X-faches kosten. Das ist sich die Klimawissenschaft, da glaube ich, bin ich mir mit Herrn Jung auch völlig einig und Frau Kempfert sowieso an der Stelle klar, dass wir handeln müssen, um allein die gigantischen Folgenschäden, die Klimakrise jetzt ja schon anfängt, man muss sich ja nur mal angucken, was im Moment in unseren Wäldern passiert, was da für Schäden verursacht werden. Sie können das global durch alle Themenbereiche durchgehen, allein um das zu verhindern und den weiteren CO2-Ausstoß zu reduzieren, das bedarf aller Anstrengungen und ich finde, da ist auch die Zeit vorbei, dass man da noch grundsätzlich drüber diskutieren kann. Wir streiten da über die Wege und die Arten, die jetzt gewählt werden müssen, aber dass wir Mitte des Jahrhunderts spätestens CO2-neutral sein müssen, das haben wir im Pariser Abkommen unterschrieben und ich finde, da muss sich jetzt Politik insgesamt drum kümmern.
Herr Jung?
Erstens, wir bestreitet, dass es den Klimawandel gibt, der sollte mit dem nächsten Förster oder dem nächsten Landwirt in seiner Umgebung sprechen. Er wird von einem Gegenteil belehrt. Ich glaube, da gibt es kein Vertun, das ist klar. Zweitens, es geht nicht um mehr Geld, ganz im Gegenteil. In diesem Jahr, ich akzeptiere, dass die Glaubwürdigkeit nicht nur in der Klimapolitik, sondern auch in der Steuerpolitik hinterfragt wird. Deshalb ist ein wichtiges Projekt in diesem Jahr auch die Abschmelzung des Soli. Frau Kempfert hat vorher gesagt, in anderen Ländern wurde eine Energieabgabenreform verbunden mit der Abschaffung unbeliebter Steuern. Der Soli ist bei uns eine solche Steuer. Das hat die Regierung sich vorgenommen, die Abschmelzung für 90% der Bürger in diesem Jahr, sodass unterm Strich dann eine Entlastung steht. Und Sie haben konkret angesprochen den Strom. Und genau da wollen wir ja ansetzen und sagen, im Gegenzug wollen wir mit Einnahmen aus dieser Bepreisung die Stromkunden entlasten, wollen die EEG-Umlage abschaffen, das wäre jedenfalls mein Vorschlag, die Stromsteuer reduzieren und damit übrigens auch einen klimapolitischen Beitrag leisten, weil es ökologisch kontraproduktiv ist, wenn wir sagen, wir brauchen Strom im Verkehrsbereich, etwa für Elektromobilität, über Wärmepumpen im Gebäudebereich und dann haben wir bei einem aufwachsenden Anteil von Ökostrom, auch bei demjenigen, der 100% Ökostrom hat, eine Umlage obendrauf. Da ist doch viel sinnvoller zu sagen, derjenige, der CO2 ausstößt, der finanziert den Ausbau erneuerbarer Energien. Gleichzeitig entlasten wir Bürger und Unternehmen beim EEG und schaffen zum Beispiel auch die Ungleichheit zwischen dem Unternehmen, das EEG privilegiert ist und demjenigen, das diese Privilegierung nicht hat, ab. Und deshalb die ganz klare Botschaft beim Bereich Strom muss dann eben was passieren im Sinne von Entlastung.
Jetzt würde ich gern die Runde auch noch einmal erweitern. Uli?